Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Erfolgsrezept, der Podcast für alle Gastronominnen und Gastronomen und alle jene, die hinter die Kulissen der Gastronomie schauen wollen, um vielleicht die ein oder andere Geheimzutat auch für ihr Business zu finden. Ich bin heute mitten im 8. Bezirk einer Wiener Institution, einem Kaffeehaus. Ich würde mal sagen, im 8. Bezirk sogar das Kaffeehaus. Und an meiner Seite die liebe Tina Hummel.
Jawohl.
Im Café Hummel sind wir, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Vielen Dank für deine Zeit. Freut mich sehr.
Ja, ich danke, dass du mich einladest zu dieser ehrenwerten Geschichtsrunde. Ja.
Ich glaube, für mich ist immer so, ich möchte von jeder Sparte was haben und Kaffee, da gibt es nicht so viele in Wien, die das so schön, wie soll ich sagen, reflektieren. Und das Café Hummel ist, wie gesagt, eine Institution. Ich glaube, da brauche ich nicht viel sagen. 90 Jahre ist es jetzt, oder dieses Jahr feiert seinen 90. Geburtstag.
Ja, richtig.
Ja. Wie ist es so, aufgewachsen zu sein, so zwischen Apfelstrudel und Melange, würde ich jetzt mal sagen?
Ja, also ich war immer gut kulinarisch begleitet, muss ich sagen, schon von klein auf. Wir haben auch unsere Wohnung oberhalb vom Café gehabt. Das heißt, das Frühstück hier unten im Café Hummel war mein täglich Brot oder meine täglich Buttersemmel mit einem Glas.
Ja.
Und dann ging es ab in die Schule und das war auch alles hier in der Nähe. Das heißt, ich bin wirklich schon seit meiner Geburt an hier im Herzen der Josefstadt. Ja.
Mhm.
Und daran hat sich nichts geändert. Ich bin der Josefstadt treu geblieben all die Jahre.
Ja, noch bin ich hier aufgewachsen. Auch, ich kann mal sagen, das Frühstück war hier im Café.
Ganz genau. Ja, also täglich war ich hier drinnen zum Frühstück. Ich war immer fasziniert von der Kaffeemaschine. Und bis ich noch kleiner war, habe ich mir gewünscht, wenn ich doch einmal größer wäre, dann könnte ich da auch einmal selber Hand anlegen und das ging ja schneller, als ich gedacht habe,
ja.
Dass ich dann gewachsen bin und dann wirklich da drauf gekommen bin auf die Maschine. Ja, als die Hummel aufzuwachsen, einen Bezirk, in einem kleinen Dorf, kann man sagen, die Josefstadt ist bekannt als das Dorf Wiens, weil es auch der kleinste Bezirk ist und mich kannte denn jeder. Somit war ich ständig unter Beobachtung.
Mhm.
Das heißt, wie ich hier dann in der Volksschule war oder auch hier im Gymnasium, habe ich immer recht aufpassen müssen, wenn meine Freunde Stangeln gegangen sind oder so, habe ich ins Hummel zum Beispiel nicht mitgehen können, eh klar.
Also meine Freunde waren hier zu Gast und du hast...
Ja, es waren teilweise hier einige Schüler und Schülerinnen, die hier gestangelt haben.
Ja.
Und das habe ich dann alles nachgeholt, wie ich dann in der Volksschule war. Aber ja.
War anders, okay. Also gut, du bist hier jetzt einfach die ganze Zeit schon gewesen und du hast jetzt vor 20 Jahren, hast du mir vorher erzählt, das Hummel übernommen. War das für dich immer klar, dass du das irgendwann machen wirst oder hast du irgendwann den Schluss für dich selber gefasst, okay, ja, ich möchte diese Tradition weiterführen?
Mhm. Na, der erste Schritt war schon, nach 4 Jahren Gymnasium da im Bezirk, habe ich mich entschlossen, die Hotelfachschule Modul zu machen. Das hat irgendwie Sinn ergeben damals. Eben aufgrund dieses wunderbaren Betriebes. Und mein Vater hat mich aber schon relativ früh vor die Entscheidung gestellt, schon mit 16, weil hier eine große Renovierung, nämlich die Installierung einer kompletten Belüftungsanlage. Ja. Und für diese 400 Quadratmeter kann jeder, der in der Gastronomie arbeitet, sich vorstellen oder selbstständig ist, was das für eine Investition ist. Und er hat mich gefragt mit 16, ob ich jetzt das Café weiterführen möchte, weil wenn nicht, dann macht er diese Investition nicht.
Mhm.
Und somit habe ich mich mit 16 schon entscheiden dürfen, weil ich das so nett sagen darf, ob ich das weitermache und habe dann gesagt, ja, also das mit der Reitlehrerin oder mit einer Gesangskarriere, das ist recht utopisch, aber da kann ich nebenbei machen, aber nein, ich werde das Café übernehmen und so war es dann auch. Ja.
Und dann mit der Gastronomiefachschule hast du quasi auch den professionellen Weg dann auch geebnet. Ich glaube, als Kind mit 16 hast du dann schon alles mitbekommen hier und warst wahrscheinlich schon, wie soll ich sagen, ja, erfahrener als die meisten anderen deiner Schulkolleginnen.
Ja, ich habe es dann auch richtig gemerkt, also im Gymnasium war ich jetzt nicht die beste Schülerin.
Mhm.
Und wie ich dann in die Hotelfachschule gewechselt bin, haben sich meine Noten plötzlich ins Einser und Zweier gesteigert und das war dann für mich, okay, da bin ich dann doch am richtigen Platz.
Ja.
Mit der Schule war es dann nicht so ähnlich, ich habe dann noch einen F&B-Management-Kurs gemacht.
Mhm.
Und das war dann kurz vor der Renovierung, die wir hier getätigt haben. Aber jetzt greife ich ein bisschen vor, vielleicht von der Geschichte her, wenn es interessiert. Also uns gibt es seit 1935, hat mein Großvater hier das bereits bestehende Café Parsifal übernommen.
Mhm.
Ja, das war bereits ein Kaffeehaus. Nur der damalige Besitzer war sein bester Kunde, weil er hat die ganzen Zeitungen auf seinem Stammtisch oder Cheftisch gestapelt gehabt. Mhm. Und die Gäste hatten keine Möglichkeit zum Zeitung lesen, weil der Chef die ganzen Zeitungen gehabt hat. Und mein Großvater hat das beobachtet und ist dann zu dem Chef gegangen und hat dann gemeint, wie man sieht, sind sie jetzt nicht hier der beste Gastgeber und ob ihm das eigentlich Sinn erfüllt, und weil er würde sich nämlich interessieren. Mhm. Und das Kaffeehaus war damals um die Hälfte kleiner, wie es jetzt ist. Es ging nur bis zum mittleren Eingang, vorne die Ecke. Und ja, und dann 1935 gab es dann den Kaufvertrag. Und der war dann witzigerweise während des Krieges nicht mehr auffindbar. Das Kaffeehaus war dann hier ein Postumschlagplatz, ja, ein militärischer. Und nach dem Krieg, wie alles vorbei war, haben sie die Kaufverträge nicht gefunden. Und somit dachten sie, dass das quasi eine Übernahme, was die der nationalsozialistischen Geschichte war. Und mein Großvater war schon längst oder wollte gerade in ein Schiff steigen nach Argentinien. Er wollte alles hinter sich lassen, weil er so gekränkt war. Und dann haben sie aber Gott sei Dank im verbombten Rathaus die Kaufverträge gefunden und haben meinen Großvater kontaktiert, dass alles rechtens ist und er wieder zurück zu seinem Kaffeehaus darf, das aufzusperren.
Wahnsinn.
Und das hat dann die nächsten Generationen geebnet.
Ja.
Mein Großvater verstarb dann. Das war auch eine tragische Geschichte. Der ist vom Dach gestürzt hier oben.
Okay.
1967, weil er die Satellitenantennen gerichtet hat. Aber wir waren einer der ersten und wenigen Lokale, die da die Möglichkeit gehabt haben für einen Projektor. Mhm. So wurden die Nachrichten und Mondlandungen und so weiter hier übertragen.
Wahnsinn, okay.
Und da gab es irgendein wichtiges Box-Weltmeisterschaft oder so. Und dann war großer Regen und dann ist die Antenne ausgefallen und er wollte sie reparieren und ist dann leider vom Dach gestürzt. Mhm. Und mein Vater war damals in der Schweiz und im Mövenpick-Konzern und ist dann auch zurückgekommen 1967 und hat dann das Kaffeehaus, wie gesagt, was er damals nur um die Hälfte kleiner war, dann zum Kaffee-Restaurant ausgebaut und hat den hinteren Trakt hier dazugenommen, wo wir auch jetzt sitzen.
Ja. Spürst du jetzt für dich einen gewissen Druck auch über diese ganze Geschichte? Ich meine, das ist sehr, also das ganze Lokal ist ja sehr geschichtsträchtig. War das für dich mitentscheidend, dass du sagst, okay, ich muss diese Familiengeschichte weiterführen in deiner Entscheidung?
Ich sage mal zweigeteilt. Natürlich ist es so, wenn dein Weg schon so vorgegeben wird, dann traust du dich vielleicht auch gar nicht so weit, die Scheuklappen, muss man fast sagen, zu entfernen, um größere Visionen oder andere Visionen zu entwickeln. Das war auch das, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt auch gar keine andere Vision. Ich wollte in der Hotellerie ein bisschen meine Hörner abstoßen und ich war ja dann auch bei Starbucks im Opening Management-Team, wie sie nach Österreich gekommen sind. Und das war so mein kurzer Ausflug, einmal Hörner abstoßen. Mhm. 2001 habe ich, bis 2004 war ich bei Starbucks. War eine großartige Geschichte, auch für die Medien. Die Verräterin, haben sie geschrieben,
ja,
im Standard von der Kaffeehauskultur zu eben dem amerikanischen Pappbecher-Kaffee-Händler. Aber ich bin sehr dankbar für die Zeit und habe da irrsinnig viel gelernt, was Qualitätsmanagement und Führung betrifft.
Mhm.
Und Trainings für Mitarbeiter, muss ich sagen, da waren die also Starbucks-Konzerne oder Konzerne allgemein viel, viel weiter als wir damals. Ja. Und da habe ich ein bisschen meine Hörner abgestoßen und dann 2005 habe ich dann schon quasi, ist mein Vater offiziell in Pension gegangen und ich habe dann übernommen, 2005 schon offiziell die Geschäftsführung.
Mhm.
Habe aber vorher in jungen Jahren hier auch im Sommer teilweise ausgeholfen. Bevor ich bei Starbucks war, habe ich hier auch eine Fixanstellung als Barista oder als Thekenkraft, hat man früher gesagt. Jetzt sagt man einmal, der Barista.
Ja.
1 bis 2 Jahre, glaube ich, habe ich hier wirklich 40 Stunden Spätdienst an der Bar gemacht. War auch eine lustige Zeit.
Musst du den Kindertraum mit der Kaffeemaschine endlich umsetzen?
Ja, jetzt wo du sagst, stimmt eigentlich. Danke, ja.
Ja. Und 2005 hast du es quasi übernommen.
Ja.
Jetzt hat jede Generation so ein bisschen, glaube ich, bringt so einen eigenen Stil rein. Was war für dich, was hast du mit reingebracht, was hast du geändert und wo war es dir wichtig, dass du Sachen beibehältst, die einfach schon Tradition sind?
Also wenn mein Vater renoviert hat, dann war das meistens etwas, das irgendwie repariert gehört hat, ja, oder zwecksmäßig, ja. Und das Café Hummel war schon bekannt, damals ein bisschen, wie sagt man so, ein bisschen schmierig, altvaterisch, ja. Naja, und ich, die dritte Generation, hat alles in Schutt und Asche gehauen. Ja. Also ich habe hier wirklich Tabula Rasa 2011 das Café Hummel wirklich komplett zerstört, das alte. Habe aber davor fast 1,5 Jahre Architektenplanung mit meinem Vater gehabt, wo wir wirklich jedes Quadratzentimeterchen, ja, haben wir uns gemeinsam angeschaut und haben das gemeinsam geplant. Und ich wollte ganz einfach für meine Legislaturperiode einen frischen Wind reinbringen mit der Melange der Tradition und der Modernen. Mir war es wichtig, dass wenn der Gast dann nach den 6 Wochen Renovierungsphase hier reinkommt, dass er das Café wiedererkennt. Ja. Aber wir haben, also es wurden ja an den elektrischen Leitungen nichts gemacht, ja. Zum Beispiel die Küche. Also wir haben alles vom Bett rausgerissen. Das kann man sich auf YouTube auch anschauen, den Baustellenwalzer. Und mir war wichtig, dass ein frischer Touch reinkommt, das quasi mich repräsentiert als die neue Generation, die das übernimmt. Aber auch quasi mit der Bodenständigkeit und mit dem Bewusstsein, wer wir sind, dass das Café Hummel als das wiedererkennbar ist für unsere Stammgäste. Und aus heutiger Sicht kann ich sagen, das ist uns wirklich gelungen. Ja. Also der Raum, wo wir jetzt sitzen, der hat, glaube ich, auch während meines Vaters die größten Umbauphasen dieser Legislatur oder der 3 Legislaturperioden erlebt. Ja. Hier war schon eine eigene Bar im Lokal. Ja. Wir hatten ja früher auch Spielautomaten. Es war auch immer das Fernsehzimmer, das ist es ja jetzt auch. Aber es ist auch eine Erweiterung des Café-Restaurant-Betriebs. Das heißt, das ist jetzt nicht so ein krasser Change, sage ich jetzt einmal, von der Architektur her. Und dieser Raum ist jetzt wirklich auch für mittags und wenn wir es brauchen, bei Schlechtwetter, ein erweiterter Gastraum. Ja? Und nicht mehr dieses Extrazimmerl, was früher war. Ja?
Wie schafft man es, 90 Jahre lang immer wieder den frischen Wind reinzubringen in ein, wie soll ich sagen, doch ein verstaubtes Image? Also das Café hat ja doch irgendwie so ein bisschen dieses, eben du sagst, altvaterische. Ja, wie schaffst du das, dass du es immer wieder frischen Wind reinbringst und das immer aktuell bleibt in der heutigen Zeit?
Ja, da muss ich meinem Vater recht danken, der leider nicht mehr unter uns ist, aber er hat mir in jungen Jahren schon immer Freiheit gelassen, Dinge, die mir in die Vision gekommen sind, auch umzusetzen. Und wenn etwas schiefgegangen ist, also dann auch Fehler zuzulassen, um eben aus diesen Fehlern auch lernen zu dürfen. Und somit habe ich auch immer wieder den Mut, neue Dinge auszuprobieren. Ich glaube, das ist einfach, das spürt man im Bauch oder man kriegt es von meinen Mitarbeitern einfach zugeflüstert einmal. Und wir sind ein Familienunternehmen und fast über ein Drittel, also fast die Hälfte kann man schon mittlerweile sagen, sind schon über 10 Jahre bei mir. Ich habe 36 Mitarbeiter. Der älteste Mitarbeiter ist seit 33 Jahren bei uns.
Wahnsinn.
Ja, und das ist eine richtige Hummelfamilie. Und hier ist es auch so, dass wir uns alle auf Augenhöhe begegnen und ich sie bei all meinen Entscheidungen auch teilhaben lasse. Und wenn wir etwas umstellen, dann wird hier ein Meeting gemacht und er wird besprochen, ob wir das mal ausprobieren wollen. Und die Mitarbeiter haben auch überhaupt keine Skrupel, mir zu sagen, das war jetzt ein Blödsinn. Beziehungsweise, das sollten wir mal ausprobieren. Wir sind zwar bodenständig und wir wissen, wer wir sind. Wir sind das Café Hummel, 365 Tage im Dienste der Wiener Gastlichkeit, ja. Aber wir dürfen auch hin und wieder mal einen modernen Touch reinbringen. Ne? Und so machen wir auch immer wieder, zweimal im Jahr ändern wir die Karte. Wir schauen uns an, was geht, was geht nicht. Wir schauen uns die Trends an. Oder ich schaue mir die Trends an. Ich lese auch sehr viele Gastronomie-Zeitschriften aus Deutschland zum Beispiel und schaue mir an, wo da die Generationen jetzt was denen wichtig ist, ja. Und mittlerweile ist es so, weil wir auch vorher kurz gesprochen haben, bevor es losgegangen ist, über das Essen gehen zum Beispiel in der Gastronomie. Es gibt nicht mehr diese fixen Zeiten. Es gibt ein Frühstück, es gibt ein Mittagessen, es gibt ein Abendessen, ja. Sondern die Leute, die Generationen jetzt, die wollen essen gehen, wenn sie einen Hunger haben. Und das ist egal, welche Uhrzeit das ist. Und das Ganze vielleicht noch in kleineren Portionen, dass man über den Tag verteilt hier und da ein bisschen was naschen kann. Und dementsprechend werden, ist jetzt die Vision, dass wir mit der nächsten Karte zu fast 80% unserer Speisen auch in kleinen Gusto-Portionen anbieten.
Mhm.
Aber genau dieses Konzept entspricht ja dem Wiener Kaffeehaus. Wir sind ein Ganztageskonzept und das schon seit 90 Jahren, ja, dass du von in der Früh bis am Abend hier trinken, essen und den Tag genießen kannst. Und das, wie gesagt, durchgängig. Also nicht mit spezifischen Essenszeiten, sondern immer. Ja. Das Wiener Kaffeehaus sagt man zwar, dass es altvaterisch ist, aber ich finde, das ist jeden Trend angepasst. Dieses Slow Food, ja, oder mal sich in Ruhe was gönnen oder sich den ganzen Tag irgendwie durch spitzerweise was zu gönnen. Auch die Kaffeehausküche hat es immer den ganzen Tag gegeben. Ein weiches Ei, ein Schnitzelbrot und so. Also es ist schon immer sehr zeitangepasst, muss ich sagen. Und das hat ist immer im Trend, das Wiener Kaffeehaus. Und das macht es so spannend. Also du findest bei uns schon auch eine Kaffeelatte, ja, zum Beispiel. Ja? Oder ein Cappuccino, wenn du bestellt hast. Aber es ist auch dann, wisst ihr, dass du halt dann auch die traditionsreichen Getränke wie der kleine Mokka und der kleine Braune, ja, dass das einfach dann auch angeführt ist oder besser gesagt ganz am Anfang angeführt ist. Ja.
Was waren jetzt so, wenn du zurückblickst auf deine 20 Jahre jetzt, was waren für dich so die größten Herausforderungen, die du hattest hier im Lokal?
Also was mich persönlich betrifft, muss ich sagen, dass ich ja die letzten 20 Jahre, ich habe relativ jung angefangen mit 27, dass ich in den letzten 20 Jahren verschiedene Führungsstile gehabt habe, das muss ich schon sagen, weil ich mich auch weiterentwickelt habe. Mhm. Und für die Mitarbeiter, die schon länger da sind und das alles mitbekommen haben, finde ich sehr spannend, dass die immer noch an meiner Seite sind. Ja. Was unternehmerisch herausfordernd war natürlich die Finanzierung für den Umbau damals. Mhm. Da habe ich wirklich fast 2 Jahre lang gebraucht, meine Zahlen oder die Zahlen meines Vaters so in Ordnung zu bringen, dass mir die Bank so einen hohen Kredit gewährt hat.
Ja.
Ja. Und dann kam, glaube ich, wie für uns alle die größte Krise.
Ja.
Nicht nur beruflich, sondern auch persönlich, muss ich sagen, hat mich das sehr getroffen, die Corona-Krise. Also da hat es mich kurz einmal wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen.
Das sagen eigentlich alle Gastronomen unisono.
Also ich muss sagen, ich habe dann erst erkannt, was so richtig in mir schlummert. Weil die Kreativität, also ich bin Hobbysängerin gewesen und hatte immer schon so eine kreative Ader, muss ich sagen. Und das ist dann genau in der Zeit dann noch mehr hervorgekommen, weil ich meine Kreativität, um zu überleben oder um das Ganze auch aufzuarbeiten, ja, was da passiert, habe ich dann im Kaffeehaus umgesetzt mit meinen Mitarbeitern. Wir haben Videos geschnitten und so Musikvideos haben wir gemacht, ein bisschen das Thema aufgegriffen und die Kreativität auch ein bisschen über den Teller anzuschauen. Wir haben dann die Ober bringt es persönlich mit dem Fahrradl in der Obermontur im Smoking durch die Josefstadt geschickt, ja, mit diesen, kennst du diese Rucksäcke, diese Lieferando oder?
Ja.
Also das war dann ein eigens gebrandeter Rucksack. Dann durch den 8. Bezirk radeln lassen und waren halt auch da wieder täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr zum Takeaway und zum Ausliefern. Hier, obwohl ich wirklich, also vom 15. März bis, glaube ich, 15. April bin ich wirklich brach gelegen. Also bin ich jetzt einmal so, stopp, was passiert da? Und habe mich erstmal sammeln müssen und dann wieder Kraft zu schöpfen, um eben dieses neue Konzept dann aus dem Boden zu stampfen. Da habe ich dann wirklich mit Hand gemalt, ja, auf so einer Pinnwand habe ich dann eben, weil auch kein Geld zur Verfügung war, habe ich dann, ja, ihr Ober bringt es persönlich auf. Also selber ein Plakat gemalt, ja, ganz alleine hier im Kaffeehaus und so ist dann losgestartet, ja. Also es war recht spannend. Und jetzt im Nachhinein, wie gesagt, bin stärker aus der Krise rausgekommen da hat man dann erst gesehen, was für ein Zusammenhalt mit dem Team vorhanden ist. Ja,
ja, das glaube ich. Jetzt blickst du auf sehr viele Jahre zurück, wo einfach viel passiert ist. Einerseits, wie gesagt, vom Umbau. Jeder kennt das Lied vom Café Havelka mit den Nockerten. Hast du irgendeine Geschichte, die dir so in Erinnerung geblieben? Wahrscheinlich viele, aber was ist so dein, sind deine Highlights aus den letzten 20 Jahren oder länger, die du in Erinnerung hast?
Ah, da gibt es viele, weil ich war viel in der Nacht hier unterwegs.
Ja.
Wir hatten damals noch bis 2 in der Früh geöffnet, ja.
Was du natürlich nur was erzählen magst, auch.
Ja, also wir hatten auch eine Nackerte.
Ja, auch. Wollte auch in der Lied rein.
Ja, wir hatten eine Nackerte hier, die sich entblößt hat, zur späteren Stunde. Wir hatten ja sehr, sehr, sehr viele Persönlichkeiten, sage ich jetzt einmal, aus der Kunstszene, die das eine oder andere Mal nach ihren Konzerten ein bisschen angeheitert auch gekommen sind. Und da gibt es eine liebe Geschichte, aber es ist nicht mir passiert, sondern Gott sei Dank mein Vater. Und der Ospankutte ist ja auch nicht mehr da, aber der Ospankutte war mal bei uns nach einem Konzert, es war zeitig in der Früh, und mein Vater und er standen gemeinsam beim Pissoir. Und der Papa sagt: Grüße, Herr Dr. Ospan. Und der Ospankutte dreht sich um, während er pisselt, und hat meinen Vater von oben bis unten niedergebissen. Und das war dann, ja, also das war so ein bisschen ein Highlight. Aber ich weiß nicht, ob wir das drinnen lassen. Ospankutte ist nicht mehr da. Also,
Ja,
aber
sehr sympathische Geschichte. Dritte Generation bist du jetzt. Was ist die vierte Generation? Gibt schon einen Plan? Nachfolge dann irgendwann? Man dauert noch eine Weile, aber hast du, ich weiß, du hast ein Kind
ich
oder
habe einen Sohn,
dein
genau,
Sohn, ja,
ist
genau.
3,5.
Ja. Jetzt hat meine Tochter hat jetzt vor kurzem in ein Freundebuch reingeschrieben, sie möchte, was sie werden möchte, sie möchte das Lokal vom Papa übernehmen. Das war für mich überraschend. Und sie möchte auch jetzt in letzter Zeit immer Restaurant spielen. Also
Wie alt ist die Tochter?
7. Sie ist
Okay.
erst 7 Jahre. Also das ist auch genug Zeit. Hast du den Wunsch, dass das weitergeführt wird in der Familie?
Also, natürlich wäre es schön, wenn
Ja.
die Geschichte weitergeht. Als Mutter jedoch in Zeiten wie diesen und was alles in letzter Zeit passiert ist, würde ich es meinem Sohn nicht wünschen. Ich glaube, dass es vielleicht andere Jobs gibt, die besser bezahlt sind und mehr überbleibt bei weniger Arbeitsstunden. Haben wir vorher noch nicht so geredet, aber es wird immer schwieriger, die Kosten beieinander zu halten. Aber wie du auch gesagt hast, ich möchte ihm alles offen lassen. Ich versuche mit jedem Gespräch, wenn es um die Zukunft geht, ihm wirklich mitzugeben, dass es seine Entscheidung ist, was er macht. Und dass er sämtliche Interessen, die er hat, dass er dem nachgehen soll. Um nicht schon von Haus aus, wie es mir passiert ist, diese Scheuklappen zu bekommen, dass ich mich gar nicht traue, mal nach links und nach rechts zu schauen. Das muss ich schon sagen. Mir hat jetzt vor kurzem jemand gesagt, dass das geht so nicht. Du musst doch schauen, dass dein Sohn das weiterführt. Es wäre doch schade, wenn es nach 3 Generationen aus ist. Ja, schon. Aber trotz allem möchte ich mein Kind hier nicht einen vorgemähten Weg quasi da oder ihn da hineindrängen. Er soll sich auf dieser großen Wiesenlandschaft doch bitte selbst seine Wege mähen, ja, wo auch immer er hin möchte.
Ich glaube, sogar ein guter Ansatz ist, weil wenn du es eben offen lässt, dann ist vielleicht das Interesse noch mehr da, als wenn der Druck da ist, dass er das führen muss. Jetzt angenommen, er übernimmt das Lokal, haben wir einen Mann an der Spitze. Ich habe im Vorfeld schon gesagt, es ist relativ schwierig in der Gastronomie Frauen für Interviews zu finden, weil auch das eine sehr männerbasierte Domäne ist. Wieso glaubst du, ist das? Was macht die Gastronomie so männlich, sage ich jetzt mal?
Eine sehr spannende Frage, weil ich mir das letztens auch angeschaut habe, dass das witzigerweise in der Spitzengastronomie bei Köchen, wie viele Gourmillon- oder Michelin-Köchinnen gibt es denn an der Spitze oben? Obwohl man weiß, dass es eigentlich die Frau ist, die am meisten hinter den Herd steht. Ne? Und ich sehe da schon ein bisschen Parallelen, weil es ist sehr, sehr herausfordernd, wenn du Familie hast. Ja, und wenn du dann noch ein Unternehmen hast, das mit 36 Mitarbeitern 365 Tage im Jahr zu führen ist. Und ich persönlich, wie ich schwanger war, bin ich kurz vor der Geburt aus dem Betrieb raus, war dann 2 Wochen daheim Und bin dann schon wieder in den Betrieb gekommen, habe schon, also der Kilian hatte schon eine Nanny mit sehr, sehr jungen Jahren, also mit 2 Wochen. Das war vielleicht in meiner, oder ist in meiner Generation, war das noch nicht so open-minded, sage ich jetzt einmal. Mhm. Es kann vielleicht durchaus sein, dass es jetzt in Zukunft, weil wenn Männer in Karenz gehen und bla bla bla, dass es da ein bisschen vielleicht mehr Gastronomen geben wird. Mhm. Ich sage auch immer, also man braucht es auch als Frau in dem Business Kokones. Mhm. Die braucht's. Und auf ersten Blick wirklich sehr, sehr hart und stark. Und das ist auch das, was du mehr oder minder spielen musst, ja, in dem Business. Allein, dass du ernst genommen wirst und dass du eben das Team führst. Was aber, glaube ich, ich als Frau da mitnehmen kann oder auch als Mutter, ist natürlich hier diesen Zusammenhalt zu fördern, ja. Allein mit meiner empathischen Art, die mir auch nachgesagt wird, nicht nur die harte zu sein, sondern auch die empathische. Und mit meinem Helfersyndrom, muss ich auch sagen, war das vielleicht auch ein bisschen dieses Geheimrezept, dass unsere Mitarbeiter jetzt nach der Generation meines Vaters auch noch bei uns sind. Mhm. Weil ich das große Ganze sehe, ich sehe den Menschen an sich und nicht nur den Mitarbeitern, sondern ich schaue mir auch immer gerne an, was liegt dahinter.
Ja.
Und das ist mir jetzt auch so wichtig geworden, dass ich eine Ausbildung jetzt gemacht habe, die ich jetzt nach einem Dreivierteljahr abgeschlossen habe, nämlich als Coach, Business and Personal Coach, und kann dadurch auch meine Mitarbeiter hier in persönlichen Themen begleiten, wenn es Themen gibt, die sie zu bearbeiten haben. Aber ja, du hast recht. Also ich kenne ein paar Kaffeesiederinnen, die das Führungszepter durchaus genauso geschwungen haben wie ich. Die Frau Christel Sedler vom Café Brückel, mhm, haben jetzt schon verkauft, die Familie. Aber das war, also die war auch eine großartige Kaffeesitterin, und die war, da bin ich ein Lächelschass dagegen. na gut, Irmgard Querfeld fällt mir da noch ein. Ja, auch eine großartige Kaffeesitterin. Also Alexandra Psychos, da gibt es wenige Damen, muss man schon, du hast recht, das sind wenige Damen, die das Führungskonzept übernommen haben. An was es liegt, ja, wie gesagt, Familie, Zeitmanagement, und was ich auch sagen, man muss auf seine Weiblichkeit achten in der Position.
Mhm.
Also ich ertappe mich schon öfters, dass ich eher Charakterzüge meines Vaters habe, als wie der Christina Hummel, die ich haben sollte. Und ja.
Das steht. Jetzt heißt der Podcast Das Erfolgsrezept. Jetzt haben wir schon ein paar kleine Zutaten für den Erfolg gehört. Was ist so deine Geheimzutat, die du vielleicht auch für andere Businessmodelle oder andere Branchen mitgeben könntest?
Ja, Authentizität.
Ja.
Dann das, was du tust, soll sinnerfüllend sein. Manchmal muss man sich immer wieder diesen Sinn vor Augen halten. Manchmal geht der ein bisschen verloren. Und man muss den immer wieder suchen.
Mhm.
Und das kann auch variieren. Eben wenn man das schon so lange macht, verschieben sich vielleicht auch da die Ziele und die Sinnhaftigkeit und was dir persönlich wichtig ist. Und man redet immer von dieser Work-Life-Balance. Es muss halt wirklich eine Harmonie sein zwischen den Werten, den Bedürfnissen, ja, die du hast, und dem Verhalten, das du an den Tag legst. Und wenn diese drei Komponenten irgendwie zusammengefasst sind, dann ergibt das alles Sinn, und das spüren dann deine Mitarbeiter. Mhm. Und ich alleine führe das Café ja nicht. Und das wertvollste Gut sind meine Mitarbeiter. Weil die sind tagtäglich am Gast. Ja. Und das hat mein Vater mir schon vorgelebt, einfach wirklich mit Fairness und auf Augenhöhe unseren Mitarbeitern begegnen und sie als Partner sehen. Und das ist, glaube ich, so unser Erfolgsrezept. Und das ist halt auf diesen, es sind drei Pfeiler. Es sind einerseits natürlich unser Name und unsere Tradition. Seit 90 Jahren unsere Familie, es sind unsere Mitarbeiter und es sind unsere Gäste.
Mhm.
Und das sind unsere Bausockel. Und wenn diese drei stabil sind, diese drei Faktoren, dann kann nicht schief gehen.
Super. Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke, auch die privaten Sichtweisen und schlussendlich auch das Erfolgsrezept, was bei euch funktioniert. Mhm. Danke für deine Zeit.
Gerne, danke dir fürs Vorbeischauen.
Ich trinke jetzt noch einen Kaffee bei euch. Ein großartiger Kaffee, der erste war schon perfekt. Und wir hören uns nächste Woche wieder beim nächsten Podcast bei Das Erfolgsrezept. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke dir für deine Zeit.
Danke, Philipp.